Liebe Zuschauer, liebe Rani, liebes JetzTV-Team, Yvonne und Wolfgang, herzlich willkommen zum Interview. Hallo.
Hallo, also gut.
Hallo.
Ja, Rani, ich glaube, im Mittelpunkt deines Lebens steht ja irgendwie nicht tun. Und ich habe gestern Nachmittag zur Vorbereitung aufs Interview überlegt, ob ich einfach mal nicht tun soll. Aber dann war mir doch die Zeit zu kurz. Ich dachte, das muss man wohl mehrere Stunden machen, dass es eine Wirkung hat. Dann habe ich mich doch lieber ganz konventionell vorbereitet und deine Webseite angeguckt und in dein Buch geschaut. Ja, wie ist es gekommen? Also stimmt das irgendwie, was ich gesagt habe, dass Nichttun so im Mittelpunkt deines Lebens steht?
Ja, auf jeden Fall in den letzten 14, auf jeden Fall in den letzten 7 Jahren, wo ich angefangen habe, das zu erforschen. Vorher war das eigentlich noch kein Thema, ja, nicht wirklich. Abgesehen davon, dass ich schon immer halt viel meditiert habe und dass Meditation quasi zu meinen Freizeitbeschäftigungen, zu meinen Hobbys, zu meinen Leidenschaften wirklich gehört. Hat sich das Nichttun erst quasi später auf diesem meditativen Weg quasi, habe ich das irgendwie gefunden. Und dann wurde es sehr wichtig für mich, dann wurde das ja meine Leidenschaft, das zu erforschen.
Ja, dann direkt die erste Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen Meditation und Nichttun?
Ja, da gibt es schon einen ziemlichen Shift. Also für mich war das ein ziemlicher Shift, als ich das verändert hat. Also zum einen mal kann man ganz einfach technisch sagen, es gibt niemanden mehr in deinem Geist, der diese Meditation quasi anleitet. Innerlich, ne? Also dein Geist ist nicht gespalten in den, der meditiert und die Meditation, der dich beobachtet, der den Atem quasi, was auch immer, welche Methode du auch anwendest, dieser, der diese Methode anwendet, den lässt du einfach weg. Und dadurch entsteht schon eigentlich relativ viel Raum und auch man entspannt sich einfach mehr, weil man nicht das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwas machen. Man ist nicht beschäftigt mit irgendwas, was auch irgendwo hinführen soll, ne? Es bringt dich viel mehr wirklich in den Moment, als wenn du jetzt also mit diesem Meditierenden ist ja auch quasi verbunden, dass der etwas macht, um irgendwo hinzukommen, ne? Oder um irgendwas anderes als das, was jetzt hier ist, quasi zu etablieren, ne? Dadurch, dass er was macht. Und dadurch, dass das nicht mehr ist, ist es viel einfacher, sich mit dem anzufreunden und da reinzufallen, was wirklich ist, was wirklich jetzt tatsächlich hier ist. Ne? Egal wie unspektakulär oder langweilig oder und so das ist. Ne? Aber der Meditierende im Grunde genommen, der die Meditation ausführt, ist immer so ein bisschen auch ein Teil vom Verstand, der dich auch aus diesem Moment herausführen möchte. Das ist so ein bisschen daran, es haftet so ein bisschen daran. Ne?
Ist es beim Nichttun nicht zu Anfang auch so, weil also irgendwie muss ja der Verstand oder taucht im Verstand dann die Idee auf oder der Gedanke, ja, ich mache jetzt mal bewusst Nichttun, dann ist ja auch, kannst du sagen, ist jemand da, der das entscheidet oder nicht oder das Leben entscheidet, wie auch immer, wie man sieht, aber zu Anfang ist es doch
Ja.
vielleicht ähnlich, oder?
Ja, der Verstand kommt mit allen möglichen Ideen dann daher, was das denn sein soll, dieses Nichttun, weil der kann damit überhaupt nichts anfangen. Und der fängt dann an, dann zu sagen, ach, du verschwendest nur deine Zeit, was machst du hier? Meditiere doch wenigstens ein bisschen. Oder der sagt, du könntest vielleicht wahnsinnig werden, wenn du wirklich nur nichts tust. Oder was sollen die Leute denken? Was willst du denen erzählen, was du machst? Irgendwie, du merkst also, du siehst also, wie der Verstand sich quasi dagegen irgendwie damit irgendwie auseinandersetzt, ne? Aber irgendwie zu keinem wirklichen Ergebnis kommt, ne? Das beobachtest du einfach, ne? Und zwischendurch sagt er immer, was, vor allen Dingen sagt er immer am Anfang, und was willst du jetzt machen? Und was willst du jetzt machen? Ne? Und dann sagst du einfach, also ich sag dann manchmal einfach nichts. Ne? Ich sag zum Verstand dann, du, wir machen jetzt einfach nichts. Ja. Und dann ist er mal wieder eine Zeit lang ruhig. Und so geht das. Also der Verstand wird komplett ignoriert. Ja. Oder halt, man beobachtet das eben halt, was dann im Geist, im Verstand so an Gedanken auftaucht. Das ist wirklich zum Teil ganz lustig. Aber ich habe immer gesagt, irgendwann habe ich gemerkt, das ist wirklich zu hoch eigentlich für den Verstand, das nicht tun. Das versteht er nicht. Ja. Da kommt er auch nicht hin. Also da, wo du dann bist in diesem Moment, da kommt er nicht hin. Ja, das ist gar nicht dessen Territorium sozusagen. Ja.
Sagst du ganz bewusst nicht tun und nicht nichts tun, um zu betonen, dass in dem Nicht-Tun nichts Essentielles ist, also dass das nicht irgendwie was Dinghaftes oder was Gehalthaftes beinhaltet, also darum kein Hauptwort, nichts, also nicht das Nicht und nichts, oder wie ist das gekommen, weil der Rechtschreibung entspricht es ja nicht ganz.
Ja, ich weiß. Ja, also, das war die große Diskussion immer wieder, wie nennen wir es auch, als das Buch jetzt rauskommen sollte. Mir ist es eigentlich, im Grunde genommen ist es mir nicht so wichtig, ob das jetzt Nicht-Tun. Ich finde Nicht-Tun ein bisschen frischer, weil es irgendwie so was Neues ist. Das ist nicht so, schon so ein eingeführtes Wort. Insofern ist das, finde ich, so hat das sowas für mich, weil das noch nicht so gebräuchlich ist. Nichts-Tun ist so, wird schon so oft benutzt für so Sachen, die eigentlich gar nicht Nichts-Tun sind. Also wenn ihr zum Beispiel einer, ich mache nichts, dann setzt er sich vielleicht in die Hängematte und liest ein Buch. Das nennt man ja normalerweise auch nichts tun, weil man halt nicht arbeitet. Ne? Insofern ist das so ein bisschen verwässert schon, dieses Wort. Und deswegen hatte ich jetzt nicht tun präferiert in dem Fall. Also stimmt natürlich auch vom Deutsch her nicht ganz. Auch der Titel des Buchs stimmt nicht. Da würden sich wahrscheinlich viele Germanisten drüber aufregen. Aber ja, weil es auch neu ist, fand ich das auch gut. Aber sonst ist mir das nicht so wichtig, was jetzt da benutzt wird.
Was ist dir wichtig dabei?
Dass es einfach neugierig macht. Ja. Wie ist das einfach, wenn ich... Wie ist es eigentlich? Da hat jemand sich wirklich hingesetzt und nichts getan. Wirklich nichts getan. Was ist eigentlich dabei rausgekommen? So. Wohin kommt man dann?
Ich glaube, so ein bisschen kennt das doch eigentlich jeder. Also gerade in Situationen, sag mal, wo du auch anwendest auf Reisen oder wenn man an einem Platz ist, den man nicht kennt und wo man nichts zu tun hat, also wo man nicht arbeitet oder irgendwie irgendwas vorhat, dass man in so einen Flow reinkommt, ne? Dass die Sachen so von alleine passieren, ohne dass man überlegt, mehr oder weniger spontan nacheinander, man irgendwie rumgeht und irgendwie eine Richtung einschlägt, ohne drüber nachzudenken und sowas. Also so verstehe ich das. Also irgendwie so in Flow reinkommen, also in den Fluss reinzukommen, was aber auch im Alltag auch mit den Alltagsverrichtungen, die man so machen hat, kann das aber auch passieren. Ne?
Ja, das ist das mit dem Flow, wo man dann so merkt, ah, jetzt habe ich dazu Lust, das zu machen und dann so aus dem Nichts quasi auch eine Idee kommt, was man machen kann und dass man das dann macht. Das ist für mich eher so die Frucht davon. Wenn man das aber noch nicht, wenn man sich noch nicht wirklich hingesetzt hat, das ist so meine Erfahrung, und sich wirklich mit dieser Schwelle auseinandergesetzt hat, die es da gibt. Es gibt da wirklich eine Schwelle, du setzt dich hin und an einem Moment sagt der Verstand nee. Weil er da seine Kontrolle verliert. Ne? Nee, du musst jetzt was machen. Und das nenne ich eine Vermeidungsstrategie. Und diese Vermeidungsstrategien sind manchmal sehr, sehr pfiffig, also vom Verstand. Der kommt auf alles Mögliche. Und solange du das noch nicht wirklich so durchgegangen bist damit, ne, ist es oft so ein Flow auch, da weißt du nicht genau, mache ich das jetzt, um den Moment zu vermeiden? Greife ich jetzt zum Handy, um diesen Moment gerade zu vermeiden, der gerade jetzt mir im ganzen kleinen bisschen Angst gemacht hat, weil da gar nichts mehr war, ne? Oder mache ich das wirklich aus Lust, weil ich jetzt jemand anrufen will? Ne? Das ist immer die Frage, ne? Aber man merkt das ja selbst, und ich denke, man muss auch selbst herausfinden, wann ist was eine Vermeidungsstrategie? Wann vermeide ich diesen Moment, diese Leere dieses Moments oder dieses Unspektakuläre? Und wann folge ich meiner Freude, der Freude des Herzens, was zu machen? Ja. Beim Doing Nothing ist es halt erstmal so, dass man wirklich nur nichts macht, um sich mit diesem Moment einfach nur anzufreunden, damit man nichts mehr aus Angst machen muss. Verstehst du?
Aber
Da gibt es sehr viel Angst.
was der Moment dann bringt, ist ja auch für jeden anders und erlebt jeder anders. Also es kann ja dann Leere sein, Stille sein, es kann aber auch eine überfließende Fülle sein oder Bliss, wie wir gerne sagen, also Segen irgendwie. Da ist doch eigentlich nicht gut, irgendwie Versprechungen zu machen oder schon Hinweise zu geben, was da sein kann, weil derjenige soll ja offen sein für alles, was in dem Moment dann vielleicht passiert.
Ja, ich habe jetzt auch, glaube ich, keine Versprechungen gemacht. Weil auch bei mir ist es jedes Mal anders. Ne? Manchmal ist sehr viel Segen da tatsächlich, weil sich dadurch eine große Öffnung ergibt. Und genau um diese Öffnung geht es eigentlich. Es geht eigentlich nicht um das Nichttun, sondern darum, dass man sich dadurch sehr öffnet. Man weiß nicht, was man machen soll. Dieses Nichtwissen ist sehr öffnend. Und dadurch kommt eine Begegnung zustande. Und diese Begegnung ist eigentlich das Wichtige. Das ist eine Begegnung mit der Liebe des Kosmos. Ne? Und die kommt zustande, wann sie will. Manchmal kommt sie zustande, manchmal nicht. Aber das kann ich versprechen, dass diese Liebe des Kosmos dich gerne umarmen möchte und durch Offenheit diese Begegnung stattfindet. Und außerdem kann ich versprechen, dass es sehr, sehr entschleunigend ist. Alles andere ist wirklich sehr individuell. Bei mir ist es, also ich habe viel, ich gehe auch mit manchen Leuten ins Retreat, und dann merke ich auch, wie es anderen damit geht. Viele berichten mir, dass die Sinneswahrnehmungen sehr, sehr klar werden. Ne? Aber darüber möchte ich eigentlich jetzt noch gar nicht reden. So, das sind so die Früchte. Das ist auch in meinem Buch auch ein Kapitel über die Früchte. Und das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil man will ja nicht irgendwie, dass die Leute Erwartungen haben, ne? Weil die Erwartungen sind ja letztendlich dann wiederum auch ein Hindernis, ne? Aber irgendwo muss man auch diese Sachen ansprechen. Ja.
Gut. Habt ihr Fragen?
Ja, also mich interessiert, ob der Verstand gleichzusetzen ist mit dem Ich. Also kann das Ich das eigentlich? Also kann das Ich diese Botschaft verstehen?
Ja, das ist letztendlich, sobald sich ein Gedanke bildet, ne, ist ja meist ein Konzept da dann auch dahinter. Ne? Und ich meine, Nichttun wird ja auch irgendwann ein Konzept, und dann sitzt du da und du merkst, ah, jetzt versuche ich gerade nichts zu tun. Ne? Und das ist aber, es gibt aber immer noch einen Weisen in mir, der dann merkt, oh, ich versuche gerade das nichts zu machen. Ne? Ich mache daraus ein Konzept. Und dann lasse ich das wieder los. Also ich habe keine Ahnung, ist eigentlich das beste Mantra so fürs Nichttun. Du gehst wirklich, das trägt dich quasi über diesen kleinen, das kleine Ich, diesen Verstand, der Konzepte bildet, trägt dich das hinaus, ohne dass du was tun musst. Die Stille und die das das der, der Raum, der stille Raum ist eigentlich das, wozu du dann Zuflucht nimmst.
Es gibt ja so einen Spruch, ist das damit gemeint? Also, dass der Geist komplett still wird und dann ist es da, dieses Licht.
Ja, die Stille ist ja immer da in dir. Und du kannst dich, wenn der Verstand sehr aktiv ist, kannst du quasi, das mache ich manchmal, ich nehme bei der Stille quasi Zuflucht. Es wird mein Zuhause.
Ja. Und wie kommt es dann zur Handlung? Also Ton im Nicht-Ton? Weil ich habe auch das Gefühl, das kann noch falsch verstanden werden, dass Leute da sitzen und gar nichts mehr machen. Mhm. Das habe ich auch schon erlebt und da dachte ich, nee, das ist es aber auch irgendwie nicht.
Für eine Zeit lang ist es das schon. Es ist schon sehr fruchtbar auch, mal wirklich gar nichts zu machen. Ich habe das am längsten, das ist sehr intensiv, deswegen kann man das nicht so lange machen. Das längste, was ich gemacht habe, waren 5 Tage und auch das ohne Pause. Das ist nicht, dass du abends dann wieder ins Computer guckst. Und das war schon sehr intensiv. Ja. Also da kannst du nichts falsch machen eigentlich. Erstmal die Widerstände des Verstandes werden sehr intensiv. Dann gehst du durch unglaublich intensive Langeweilephasen, wo du dich wirklich tierisch langweilst. Und dann ist aber auch der Bliss ist auch sehr intensiv. Also die Segnungen sind sehr intensiv. Kann körperlich sehr intensiv sein. Sehr lebendig auch. Also der Kontakt zur Natur wird sehr intensiv. Also ich mache jetzt wieder Versprechungen, aber das sind einfach meine Erfahrungen. Und deswegen, das hat mich einfach so begeistert auch daran.
Ist es dann auch so eine Art zelluläres Wiedererkennen, also körperlich, dass der Körper auch entspannt oder merkt, auch so die Stille oder spielt der Körper keine Rolle dabei?
Doch, total, total. Ja. Also bei meinem ersten Retreat, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt 5 Tage mit durch Nichttun ins Retreat, da war das so, dass ich am ersten Tag abends, das habe ich übrigens auch in dem Buch ganz genau beschrieben, was alles passiert ist, am ersten Tag abends lag ich im Bett und ich hatte das Gefühl, ich bin den ganzen Tag durch so riesige Hallen gegangen, weißt du? So riesige Hallen oder so leere Flughäfen, riesige Plätze. Und das war schon ein sehr körperliches Gefühl, auch dieser Raum, diesen Raum zu fühlen. Und körperlich ist es auch, der Bliss ist sehr körperlich, wird auch zum Teil sehr erotisch, wie wahrscheinlich alle wirklich Samadhi-Zustände, sehr erotische Zustände auch sind. Es kann auch sehr intensiv sein. Der Körper wird der wird damit total mitgenommen, ja. Also mit in diese Erfahrung hineingenommen. Du hast auch das Gefühl irgendwie, du bist sauber, weißt du? Die ganze Zeit. Also das ist so eine innere Reinheitsgefühl, wie wenn du in der Wüste wandern gehst. Warst du schon mal in der Wüste wandern?
Nein.
Du hast das Gefühl, du brauchst gar nicht duschen. Es ist so sauber. Du fühlst dich so sauber, obwohl du die ganze Zeit im Dreck rumläufst. Das ist unglaublich. Ja, und so ist es auch beim Doing Nothing.
Ein Reinigungsprozess sozusagen.
Ja, es ist irgendwie reinigend. Ja. Mhm. Ja, es reinigt.
Und ist die Reinigung irgendwann mal zu Ende, wenn man da verweilt? Oder?
Es ist, glaube ich, ein ziemlich endloser Weg. Also es ist immer jedes Mal anders. Ich war jetzt 4 Wochen in Italien und ich habe gesagt, ich möchte 4 Wochen aufs Meer gucken und nichts tun. So richtig, ein richtig strenges Retreat war das aber nicht, weil ich meinen Hund dabei hatte und immer kochen musste und alles noch. Also ich musste einiges machen. Aber ich habe schon sehr viel da gesessen. Eigentlich die ganze andere Zeit, wo ich frei hatte quasi und nicht mit dem Hund spazieren musste und so, habe ich da gesessen und aufs Meer geguckt. Und es war jeden Tag anders. Das Meer war jeden Tag anders. Meine Erfahrungen waren jeden Tag anders. Manchmal habe ich gedacht, das ist alles Quatsch. Was mache ich hier für einen Blödsinn? Das bringt alles nichts. Und durch solche Singer geht man dann auch durch. Aber am Ende war ich total happy. mit der Erfahrung auch. Und es ist einfach, ja, es hört nicht auf. Irgendwie ist das, also habe ich das Gefühl, deswegen habe ich auch das Meer ausgesucht, dass die Natur, das Leben einfach, das Leben an sich mein Lehrer geworden ist. Durch diese Öffnung. Und dieses Teaching hört nie auf. Ja.
Also es wird jetzt auch nicht mehr langweilig.
Die Langeweile, wenn Langeweile, fängt das erst richtig an, spannend zu werden, wenn es langweilig wird.
Da ist die Langeweile auch so eine Art Brennstoff?
Ja, wenn du merkst, es wird langweilig, weißt du, dass dein Verstand aufgibt langsam. Ja? Der weiß nicht mehr weiter, dann wird es dir erstmal langweilig. Aber in dieser Langeweile, wenn du damit bleibst, wird das wahnsinnig spannend, das Ganze.
Ist das dann vielleicht auch so eine Art mystische Erfahrung?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und auch ähnliche Sachen, also ich kann vielleicht kurz erzählen, ich hatte ja angefangen, diese Retreats zu machen, bin dann nach Maria Laach gefahren, wollte da so ein Wochenende auch Retreat machen, habe mich dann mit einem alten Freund von mir, der Priester ist, in Maria Laach zu Spaziergängen getroffen und habe ihm dann von Nichttun erzählt. Und dann sagte der zu mir, ja, hör mal, die Mystiker haben das auch gemacht, du musst mal dieses Buch lesen, das heißt Die Wolke des Nichtwissens. Ne? Und dann habe ich dieses Buch gelesen, er hat es mir, glaube ich, sogar mitgegeben oder so.
Von wem ist das Buch?
Das ist von einem Mystiker, aber es ist anonym verfasst aus dem Mittelalter. Es ist eine sehr praktische Anleitung, in Kontakt mit Gott zu kommen. Das natürlich hat einen sehr religiösen Touch. Aber wenn man das überlesen kann und das aushalten kann, ist es eigentlich fast identisch mit dem, was ich mache. Es ist nur mit anderen Worten in einer anderen Zeit geschrieben. Viele Erfahrungen, die da drin stehen, habe ich total wiedererkannt. Ne?
In deinem Buch hast du ja auch mehrere Schritte beschrieben, aber vielleicht können wir ja später ein bisschen drüber sprechen.
Weiß ich nicht. Wenn du willst, können wir das jetzt machen. Mir egal.
Also drei Schritte habe ich ja gesehen.
Hast ja.
Angegeben. Vielleicht kannst du da ganz kurz was zu sagen. Oder möchte Wolfgang erst was fragen?
Dich höre ich nicht gerade, merke ich. Den Wolfgang höre ich nicht.
Mach mich weiter, Yvonne.
Ja, also mich interessieren die Schritte dahin zum Nichttun, die du da kurz beschrieben hast oder länger beschrieben hast.
Ja, das sind drei ganz lange, ganz wesentliche Kapitel. Ja.
Und ein Zitat in dem Buch finde ich schon mal total schön. Das Herz ist Nichttun, Tun ist Stille. Mhm. Ist das dann das Ergebnis, die Stille, oder?
Das Entdecken der Stille ist das Ergebnis. Und die Annäherung der Stille an dich, sodass du die wahrnehmen kannst, das ist das Ergebnis. Stille ist ja immer da. Nur halt, du öffnest dich so, dass die Stille sich dir outen kann, sozusagen. Die kann sich dir zeigen. Du wirst so durchlässig, dass du das letztendlich nicht mehr verhindern kannst, dass du die siehst und spürst und genau weißt, das ist die Stille, genau. Ist nicht die Stille, wenn der Raum nur still ist. Ist dahinter die Stille. Aber die ähnelt natürlich der Stille, wenn kein Geräusch da ist. Ähnelt. Ist nur ein bisschen anders. Und ist sogar da, wenn es ganz laut ist. Aber das hörst du dann, das wirst du dann nachher immer wieder aufrufen können. Wer einmal die Stille kennt, kann die in allen, selbst in den größten Geräuschen wieder aufrufen. Also ich kann das zumindest von mir sagen. Und die Schritte, ja?
Hat die Stille eine Eigenschaft?
Ja, also es gibt ja... Das sind so ganz Advaita hohe Themen, wo es dann in absoluten Bereich hineingeht. Ne? Das ist natürlich eine absolute Stille. Ne? Die hat natürlich, ist natürlich ungeboren und jenseits von unseren, von unserer dualistischen Welt. Nur halt gibt es etwas in uns, das uns erlaubt, diese wahrzunehmen, obwohl wir jenseits davon sind. Aber es gibt ja nicht nur Stille, die bedingungslos ist in dieser absoluten Welt. Es gibt ja auch Liebe, es gibt ja auch Raum, es gibt ja auch Freude und ganz, ganz viele andere Sachen noch, die bedingungslos sind und absolut und die auch in der Stille mitschwingen. Also in jedem von diesen Dingen, Raum, absoluter Raum oder wahrer Raum, wahres Licht, wahre Freude, schwingen die anderen so ein bisschen mit. Insofern, diese Eigenschaft von Stille ist, dass sie still ist, total still ist, auch unbewegt, fühlt sie sich an. Aber wenn du genau hinguckst, ist da auch Liebe drin und Raum. Ja. Wie gesagt, die du gibt auch ein Kapitel in dem Buch über Stille, da schreibe ich eigentlich ganz, ganz gut, glaube ich, darüber, wie das ist, wenn man die wahrnimmt in den in dem alltäglichen Bereichen, ne? Und dass man da so ein bisschen gucken kann, wenn man daran interessiert ist, das, diese Erfahrung zu machen. Aber am besten, die perfekteste Stille kommt zu dir. Ja. Du kannst du nicht rausgehen und sagen, ich möchte jetzt die Stille, ich möchte das jetzt erfahren, ich will jetzt wissen, was es ist. Du musst einfach da sitzen, bleiben und warten, bis die sich dir offenbart. Das ist die perfekteste. Ja. Die reinste.
Da sitzen und nicht tun.
Genau. Genau. Total einfach. Soll ich noch was zu den drei Schritten sagen?
Ja, gerne.
Also der erste Schritt ist fühlen. Beim ersten Schritt machst du die Augen zu und fühlst, fragst dich, wie geht es dir? Das ist das eigentlich, was Samapan gelehrt hat, viel. Er hat immer gefragt, was ist hier? Wenn er sich im Satsang zu ihm gesetzt hat, ich weiß nicht, ob er das heute noch macht, er hat immer gefragt, was ist hier? Und dann hat er gesagt, close your eyes, ne? Mach deine Augen zu und fühl nach innen, ne? Was ist hier? Und so ist der erste Schritt, fühlen. Und vor allen Dingen geht es beim Fühlen so darum, auch nichts zu verändern an den Zustand, den du hast. Total, total, total alles so zu lassen. Egal, ob es jetzt, vollkommen verkorkst vorkommst oder nicht. Alles ist eingeladen, da zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig für den ersten Schritt. Das machst du mit geschlossenen Augen. Ich mache das auch immer, wenn ich meditiere am Anfang, weil es mich total in Kontakt mit mir bringt. Das ist eigentlich der Anker, das Ganze. Das mache ich so lange, bis ich so ein warmes, ganzheitliches Gefühl von mir habe. Und dann mache ich die Augen auf. Dann kommt der zweite Schritt. Und dieser Moment ist ganz wichtig. Wenn ich die Augen aufmache, dann nehme ich nämlich das Außen wahr. Seid ihr noch mit mir oder soll ich?
Ja,
das
ja,
ihr driftet doch, so ein bisschen ab.
Nein.
Was? Alles da. Ja.
Alles da, gut. Also wenn du die Augen aufmachst, dann ist so diese Dualität innen und außen plötzlich wieder hergestellt. Und es passiert dann oft, dass die inneren Augen, die ja vorher in dich hineingeschaut haben, plötzlich wie auf eine Art zugehen. Du nimmst dich innerlich nicht mehr so wahr. Es ist irgendwie, als wenn du dich fast ein bisschen verschließen würdest und nimmst die äußere Welt wahr. Und gleichzeitig kann auch manchmal sein, dass du diese Rolle einnimmst. Aha, ich bin der und der. Sobald du die Augen aufmachst. Und da habe ich gesagt, da muss man genau hingucken, was passiert, wenn ich die Augen aufmache. Und dass ich das Gefühl habe, ich lasse diese inneren Augen offen. Dieses, was mich im Körper gesehen hat, dieses Sehen von dem Körper an sich, der Körper sieht ja mit den inneren Augen, der kann auch mit den inneren Augen nach außen gucken.
Also darauf zu achten, auch mit geöffneten Augen
die gleichzeitig aufzulassen, genau.
Mhm.
Aufzulassen. Und das ist nämlich ganz wichtig, weil es geht hier in dem Moment darum, den Kontakt zu machen. Das ist ein sehr, eigentlich muss man das wirklich auch wirklich erfahren, weil es ist unheimlich schwer zu beschreiben. Ich sitze einfach da und zeige mich. Es geht darum, mich zu öffnen, indem ich mich zeige. Ich zeige mich der Welt. Ne? Diesem Raum, wo immer ich gerade bin, ne? Teile ich mich mit allem, mit meinen Gefühlen, die ich vorher erkundet habe. Und ich sage der Welt, schau, so geht es mir. Das ist ganz wichtig, finde ich, für mich, aus dieser hermetischen Isolation herauszukommen. Ich und mein Körper und mein Gefühl. Ich mache damit Kontakt, mache dadurch Kontakt. Ja. Dadurch findet auch Bewegung statt. Durch den Kontakt findet Bewegung statt. Das ist so, wie wenn ich rausgehe und spazieren gehe. Irgendwie ist es so Kommunikation auch. Und diese Öffnung, durch diese Öffnung entsteht Nähe. Ja. Wie in einer Beziehung, ne? In einer ganz normalen Beziehung. Wenn du jemanden sagst, wie es dir geht und dich öffnest und dir und einen Teil von dir zeigst, den du vielleicht nicht jedem zeigst, dadurch entsteht Nähe. Ja. Und so entsteht Nähe zum Kosmos, zum Leben, was vor dir steht in Wirklichkeiten, zu diesem Moment. Zu dem Nichts, was vor dir steht, machst du Kontakt. Dadurch, dass du dich zeigst, wie du bist. Total ehrlich. Ehrlichkeit ist ganz wichtig in dem Moment. Ganz wichtig. Das ist der zweite Schritt. Da kannst du auch, wenn du willst, anfangen zu sprechen. Ich sag manchmal, wie es mir geht, auch mit Worten.
Auch wenn keiner da ist?
Oder? Auch wenn keiner da ist. Ganz wichtig übrigens, dass keiner da ist. In dem Moment finde ich, das ist eine Sache zwischen dir und dem Kosmos. Wenn einer da ist, der stört nur. Und dann, das ist der zweite Schritt, das mache ich eine Weile, sitze ich einfach so da und öffne mich, zeige mich. Und dann, ich habe diese Schritte gemacht. Das will ich jetzt nicht weitermachen. Der dritte Schritt ist, dass du diese Übung, die da noch mit verbunden ist, dass du jetzt das machst als Übung, dass du das loslässt, diese kleine Idee, dass ich das jetzt mache als eine Übung, muss man selbst rausfinden, wie sich das anfühlt. Du lässt einfach das los, dass du das jetzt übst und dann sitzt du einfach nur da. Bist offen, sitzt einfach nur da und machst nichts. Der dritte Schritt ist, die Übung loszulassen.
Ja, danke schön.
Ich habe da auch ein paar Texte, können wir nachher vielleicht noch dazu, zu diesen Schritten auch kleinere Texte rausgesucht. Ich weiß nicht, wann das passt, sagt dem Bescheid, kann ich das dann auch lesen.
Ja, bei mir sind jetzt im Laufe des Gesprächs eine ganze Menge Fragen aufgetaucht. Wie ist das jetzt mit der Stille? Wenn dann diese Stille auftaucht, ist das dann eine Gedankenstille, also keine Gedanken? Und ist das diese Stille? Und wenn sie erfahren wird, wer ist denn oder was erfährt denn dann diese Stille?
Also diese Stille ist eigentlich immer hinter den Gedanken, immer da. Ne? Die ist auch zwischen den Gedanken. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Verstand oder die Sinneswahrnehmung diese Stille erfährt. Aber da weiß ich nicht genau. Ich habe das Gefühl, dass diese Stille unabhängig ist von dem, von meinen Sinneswahrnehmungen, obwohl man natürlich immer das Gefühl hat, man nimmt über die Sinne wahr, also übers Sehen, übers Hören, übers Fühlen. Ne? Aber ich habe das Gefühl manchmal, das ist etwas, was darüber hinausgeht und vielleicht gibt es einfach einen Sinn, den ich nicht kenne, eine Bewusstheit, die die ganz unabhängig von den Sinnen ist. Aber da bin ich nicht der Fachmann für. Ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen. Ich kann diese Stille aufrufen, hinter allem, auch in allem. Ja. In allem Material, wenn ich jetzt einen Stuhl angucke, kann ich die Stille darin aufrufen. Ich kann den Stuhl fragen, zeig mir deine Stille. Und, also nicht, ich sage das nicht, aber so kann ich das, dann kann ich das fühlen. Manchmal ist es so, also eine gute Beschreibung auch, und auch eine allgemeine wird ja auch oft gegeben von Film und Leinwand. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du dein Leben quasi als einen Film betrachtest, den du immer siehst, ja, der immer vor dir abläuft, ne? Kannst du die Stille als die Leinwand dahinter dir vorstellen, auf dem der Film projiziert wird. Ne? Die Leinwand siehst du nicht, aber die kannst du quasi so ein bisschen fühlen. Und das ist einfach auch eine Frage von, mach einfach ein bisschen ein paar Experimente, versuch das zu fühlen. Ne? Versuch das nicht zu verstehen, versuch das zu fühlen. Geh raus und frag den Baum, wo ist deine Stille? Ja.
Dann die andere Frage war ganz am Anfang, da ging es auch um Meditation, da soll dann der Meditierende möglichst verschwinden. Mhm. Wer oder was nimmt denn dann noch wahr während der Meditation?
Ja, das Bewusstsein, deine Bewusstheit. Aber da würde ich auch sagen, einfach, das ist eine theoretische Frage, da würde ich auch einfach sagen, probier es aus. Und wer das letztendlich ist, es gibt da eine Instanz, die das wahrnimmt, die alles wahrnimmt. Ja, ich weiß nicht, Muji sagt ja, es gibt ja diese Instanz, die sich selbst dann nicht mehr wahrnehmen kann, weil sie halt der Kern ist. Ich bin da nicht so, auf diesem intellektuell, ich möchte das intellektuell verstehen, Pfad. Mir geht es auch nicht so darum, was jetzt was ist.
Okay. Wie ist das denn mit dem ersten Schritt, wenn da Gefühle auftauchen? Siehst du dann diese Gefühle oder fühlst du die Gefühle oder beides oder beobachtest du dann die Gefühle?
Super Frage, ja. Du warst noch nie bei Samarkand, oder? Alter, der alte Samarkand.
Ich war ganz selten bei Samarkand. Ja. Ich war zwei, dreimal da.
Nee, weil da ging es dann eigentlich fast immer drum. Ah. Der hat das dann auch immer ganz, ganz, ganz gut erklärt und so. Der hat immer gesagt, fühl die Gefühle. Die Gefühle müssen gefühlt werden. Ja. Und das ist eigentlich tatsächlich, ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, Devaseto, weiß ich, Yvonne, du bist, glaube ich, auch damit vertraut, oder? Mit den Samarkand, ne? Mit dem Fühlen aber, oder? Ja, ne? Das machen ja viele Leute. Es ist ja nicht nur der Samarkand. Aber was meine Erfahrung halt war, dass es gar nicht so einfach ist, sich zu fühlen. Ne? Das dauert noch, obwohl ich ja eine Frau bin und eigentlich so, sagt man ja, mit Frauen haben mehr Verbindung zu ihren Gefühlen, hat es für mich, hat es fast 3 Jahre gedauert, bis ich bereit war, tatsächlich mich auf Gefühle einzulassen, die ich vorher quasi nur beobachtet hatte. Ja, die habe ich, aber ja gut, gehen auch wieder vorbei. So, ne? Nee, du musst wirklich die fühlen von innen, total sein.
Das und, ist. Und wenn das Gefühl dann ausklingt, dann wie geht es denn dann weiter bei diesem ersten Schritt? Kommt dann, warte genau. mal, das nächste Gefühl oder eine Körperempfindung?
Ja, du musst.
Bleib mal bei den Gefühlen.
Es ist auch manchmal ganz gut zu fühlen, wie das ist, wenn man nichts fühlt, damit Kontakt zu machen, weil das kann auch eine schöne Erfahrung sein. Mhm. Und wenn ich dann wirklich so das Gefühl habe, ich bin mit mir wirklich gut in Verbindung, dann, wie gesagt, gehe ich zum zweiten Schritt. Und das dauert halt je nachdem, manchmal sind halt viele Gefühle da. Manchmal bin ich schon ziemlich ruhig eigentlich, wenn ich mich hinsetze. Je nachdem dauert das unterschiedlich lange.
Wie ist das denn, wenn da taucht ein Gefühl, jetzt auch bleiben wir mal bei den Gefühlen, da taucht irgendein x-beliebiges Gefühl auf und du fühlst es. Was passiert, ist dann irgendwann, ist es verschwunden? Und was passiert dann? Was haben wir was zu sagen?
Ja, das wäre.
Fühlt man das nur kurz und man geht zum nächsten Gefühl oder man fühlt es aus oder man fühlt es nicht aus? Das würde mich mal interessieren, wie das bei dir so abläuft.
Bei mir?
Ja, bei dir oder wie du das vorschlägst oder lehrst.
Ob ich das lehre? Gefühle sind tatsächlich irgendwie auf eine Art eine Wissenschaft für sich. Ne? Weil wenn man Gefühle wirklich fühlt, dann kann es sein, wenn man ein Gefühl wirklich fühlt, zum Beispiel Wut, dann lässt du total zu, dass du wütend bist. Sobald du das 100% fühlst, kommst du in etwas, was wie so eine Art darunter liegt, weil die sind in Schichten, kommen in Schichten. Dann kommt Traurigkeit. Plötzlich fühlst du Traurigkeit. Und dann fühlst du diese Traurigkeit. Wenn du die 100% fühlst, dann kommst du in die nächste Schicht. Keine Ahnung, vielleicht Einsamkeit. Je nachdem, es ist nicht immer gleich. Aber die unterste Schicht ist immer Frieden. Und unter Traurigkeit liegt oft Freude, weil das die andere Seite von Traurigkeit ist. So kann man mit Gefühlen arbeiten, dass man die 100% fühlt und sich quasi reinfallen lässt in die nächste Schicht. Das kann man aber auch nicht machen. Dann manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Ich bin oft verzweifelt daran, dass ich das versucht habe zu machen und dann sich die nächste Schicht nicht in mir offenbart hat. Ich habe das eigentlich aufgegeben, jetzt da so eine Idee zu haben, dass da irgendwas passieren muss. Ich fühle einfach und manchmal geht das Gefühl einfach weg, dadurch, dass du es fühlst. Es verschwindet einfach. Es löst sich quasi echt komplett in nichts auf. Manchmal dauert es eine Weile. Manche Gefühle dauern ewig, bis die sich wirklich, weil da irgendwas noch ist, wo du dich gegen wehrst. Wenn du das irgendwie ein Gefühl nicht komplett fühlst, ne, dann bleibt das erstmal. So ist meine Erfahrung. Es gibt ja auch Bücher darüber, darüber schreiben, nur über das Thema.
Ja, mich interessiert das halt, das Thema auch. Was passiert denn dann, wenn das Gefühl einfach nicht weggeht? Man sitzt, man meditiert, man hat vielleicht einen Zeitrahmen von 2 Stunden, da muss man weg, Kinder abholen oder was weiß ich, arbeiten gehen. Und das Gefühl bleibt und bleibt. Was macht man denn dann? Oder macht man dann gar nichts?
Gar nichts.
Gar nichts.
Mhm. Nee. Das ist being true to yourself. Wenn du zu dir selbst ehrlich und wahr bist, dann manipulierst du nicht an dir rum. Mhm. Das ist ganz wichtig. Es ist auch nicht die Idee von Meditation, frei von Gefühlen zu werden oder sich dann zum nächsten Schritt zu öffnen. Oh, ich habe jetzt schon eine halbe Stunde mit dem Gefühl, ich muss mich gleich noch öffnen. So, das ist alles Blödsinn. Okay. Darum geht es überhaupt nicht.
Das können wir ja mal von den Gefühlen zu den Körperempfindungen gehen. Geht das da genauso, dass man Körperempfindungen spürt und da genauso verfährt wie bei den Gefühlen und kommt man da auch dann in den Frieden? Oder kommt man nur über die Gefühle in den Frieden und nicht, wenn man das über die Körperempfindungen
macht? Man kommt durch die Gefühle nur manchmal in den Frieden, wenn du Glück hast, ja. Also ja, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, ich fühle jetzt total und ich bin dann danach im Frieden. Das ist irgendwie so auch so eine Strategie, die irgendwie nicht, alle Strategien funktionieren nicht wirklich. Und schon gar nicht diese Glücksstrategien. Aber ich habe lange erforscht oder habe lange gebraucht, herauszufinden, was ist eine Empfindung, wie funktionieren Empfindungen gegenüber Gefühlen? Ne? Mhm. Eine Empfindung ist ja eher so was Feinstofflicheres als ein Gefühl, habe ich den Eindruck. Ne? Es ist weniger, bei einer Empfindung ist weniger eine Story drin. Ne? Also die Story von dem Ego. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Gefühl von Wut hast, dann liegt das ja unter dieser Story, dass du wütend auf den bist, weil er dir nicht irgendwie genug Aufmerksamkeit gegeben hat oder was auch immer. Das heißt, die Story ist in dieser Wut noch ein bisschen enthalten. Empfindungen, habe ich das Gefühl, sind reiner von Story. Da ist nicht so viel Ego enthalten. Insofern bin ich ganz gerne bei den Empfindungen und wenn Empfindungen da sind, bin ich 100% damit. Ich finde die sehr, sehr transformativ. Empfindungen sind sehr transformativ.
Das würde also dann... Ja, bitte.
Das ist wie ein alchemistischer Prozess manchmal mit Empfindungen. Alchemie passiert. Das musst du aber selbst rausfinden. Kann dir niemand sagen, wie es geht. Aber ja, weißt du mal, kann dir nur sagen, bleib bei den Empfindungen. Wenn du Empfindungen hast, bleib total ohne irgendwas zu wollen davon oder irgendeine Strategie zu verfolgen. Einfach nur so. Fühl diese Empfindung. Zum Beispiel, manchmal ist es so, ich sitze und habe das Gefühl, hier ist irgendwas. Irgendeine Spannung zum Beispiel. Irgendwo im Körper ist eine Spannung. Dann fühle ich diese Sensation, also es ist irgendwie kein Gefühl, aber es ist eine Empfindung von Enge, von Dunkelheit, keine Ahnung. Fühle ich das und bin da total mit. Ne? Und dann kann sich das tatsächlich transformieren in Licht oder in was auch immer. Es kann alles Mögliche passieren. Das ist schon interessant. Das ist schon fast schamanistisch, würde ich sagen, was dann passiert. Also erforscht das. Es ist wirklich ein spannender Weg auch.
Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe und bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere, ist es für dich so, dass die Körperempfindungen näher dran sind an der Stille als die Gefühle? Kann ich das so richtig?
Für mich stellt sich das so dar, ja. Ich hatte die erst so ein bisschen untergeordnet, aber inzwischen sind die für mich fast interessanter und wichtiger noch als die Gefühle. Also ich meine jetzt so auch vor allen Dingen so diese Empfindung von dem feinstofflichen Körper, diese aber auch einfach das Gefühl von Kühle auf der Haut oder so. Das ist einfach irgendwie was passiert irgendwie Magie. Ich kann das aber auch nicht mehr beschreiben. Das ist so meine Erfahrung von das selbst heraus.
Ja. Wenn also jetzt Meditation stattfindet, dann könnte, es gibt ja unendlich verschiedene Arten von Meditation. Dann wäre es doch, so wie ich dich verstehe, auch eine Möglichkeit, so zu meditieren, dass eben das gesehen wird, was kommt, und dann lässt man es einfach wieder gehen. Das wäre ja ungefähr so, wie du das mit den Körperempfindungen beschreibst. Man nimmt die Körperempfindungen wahr und dann gehen sie wieder irgendwann. Und dann könnte man ja als generell auch sagen, man macht eine Meditation, wo man alles kommen lässt und alles wieder gehen lässt.
Du meinst auch das, was im Außen ist?
Ja.
Ja, außen und innen vermischt sich dann beim Doing Nothing. Das ist dann nicht mehr so richtig getrennt. Hm. Das ist genauso. Du lässt es einfach so, wie es ist. Mhm. Wie wenn du jetzt zum Beispiel beim Arzt sitzt und im Wartezimmer und nichts zu tun hast. Da ist kein Handy dabei, keine Zeitschriften liegen rum. Nur halt, dass du in dem Moment viel bewusster bist. Du bist total bewusst, dass du nichts tust und du flüchtest dann auch nicht großartig in irgendwelche Storys, die dein Verstand dir anbietet. Zumindest wenn die dir anbietet, wenn du da dann geflüchtet bist, dann und du das merkst, hörst du dann damit auf. Das ist eigentlich das Einzige, was man beim Nichttun macht, dass man immer wieder aufhört, wenn man merkt, man macht irgendwas.
Jetzt würde ich ganz gerne nochmal das Thema so ein kleines bisschen wechseln. Und zwar ist einmal aufgetaucht das Thema Langeweile und dann ist das Buch erwähnt worden, die Wolke der Unwissenheit.
Der Wolke des Nichtwissens.
Oder die Wolke des Nichtwissens. Und Langeweile könnte doch auch sein, das, was in diesem Buch beschrieben wird, als die dunkle Nacht der Seele. Oder wie unterscheidet man denn? Wann ist es diese dunkle Nacht der Seele und wann ist es eben nur Langeweile? Also ich habe das Buch auch gelesen, ich kenne das Buch auch.
Welches Buch? Die Wolke?
Die Wolke, ja. Mhm.
Ah, cool.
Ja. Also wie unterscheidet man denn dann das? Was ist denn jetzt diese dunkle Nacht der Seele, wie sie da beschrieben wird?
Und wann ist Langeweile ist, glaube ich, viel zu... ein viel zu harmloses Gefühl für die dunkle Nacht der Seele. Das ist aber das ist jetzt meine Meinung oder meine Sichtweise, was ich für die dunkle Nacht der Seele halte, ist so ein Moment, wo du dich wirklich komplett getrennt fühlst und wie in der Hölle vorkommst. Nichts ist mehr da. Du hast das Gefühl, Dein spiritueller Weg hat alles nichts gebracht. Es war alles Quatsch. Du bist total verkorkst irgendwie und krank oder was auch immer. Es ist so, so wirklich ganz, ganz unten. Du bist wirklich ganz, ganz unten, wie in so einem Tunnel drin. Nichts kommt mehr an dich ran. Kann sein, dass es so ein Zustand ist, wo ganz viel Schmerz da ist. Viele Leute sind ja viel mit Schmerzen. Und das kann auch so einen Zustand bewirken, dass du sehr in Schmerzen bist und kein Licht mehr siehst, nicht mehr das Gefühl hast, dass irgendein Schimmer von Wahrheit, Sinn oder irgendwas in deinem Leben. Das ist so die dunkle Nacht. Und ich glaube, da gibt's das ist so ein auswegloses Gefühl. Total ausweglos. Du hast das Gefühl, du kommst nie wieder da raus. So stelle ich mir das vor und so habe ich das auch ein paar Mal erlebt. Oder wir alle haben das wahrscheinlich schon mal, solche Zustände schon mal erlebt, denke ich an. Ja.
Könnte das rein hypothetisch gefragt auch so sein, dass diese dunkle Nacht der Seele eben auch ein Teil des Weges in die Freiheit ist, dass es gar nicht ohne dem geht, dass jeder das sozusagen durchlebt oder nur manchmal passiert? Was denkst du? Oder kannst du da was zu sagen?
Ich kann das nicht beurteilen, ob das für alle so ist. Ich glaube nicht, dass es unbedingt für alle so ist. Aber ich glaube, dass alle durch ganz, ganz, dass wir alle auch, alle, die wir auf dem spirituellen Weg sind, durch Phasen gehen, wo wir total die Orientierung verlieren und alles keinen Sinn mehr macht. Oder wo wir uns als jemand erleben, der sich komplett daneben benimmt und dann denkt, na, ich bin auf einem spirituellen Weg. Wie kann mir sowas passieren? Oder solche Sachen. So. Ja, also wollte ich jetzt sagen, ich hatte den Faden verloren.
Aber ich komme nochmal vielleicht zur Langeweile zurück, weil das finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Man kann ja auch sagen, dass Langeweile Angst bedeutet. Angst nämlich vor der Stille. Was würdest du dazu sagen, zu der Erklärung, was Langeweile ist?
Das ist eine interessante Frage, was eigentlich wirklich Langeweile ist. Also Langeweile kommt ja daher, dass wir nicht unterhalten werden, ne? Also dass es nicht unterhaltsam ist, ne? Dass wir nicht beschäftigt sind mit irgendwas. Daher kommt ja Langeweile. Auch wenn wir Sachen machen, die nicht unterhaltsam sind, kommt ja keine Langeweile auf, oder? Lass uns das mal erforschen. Wenn du jetzt irgendwie am Fließband arbeitest, kann da Langeweile aufkommen? Ja, kann Langeweile aufkommen.
Vielleicht, ja.
Also es liegt da an der Unterhaltung, dass der Verstand also sich unterhalten fühlt.
Also mir fällt ein, irgendwie ist ja Langeweile auch so, dass dann nichts passiert. Und in der Stille passiert ja auch nichts. Nur die Stille, von der du sprichst, die ist ja komischerweise nicht langweilig. Da hat man ja nicht das Gefühl von Langeweile.
Ja, das ist interessant, ne?
Ja.
Und deswegen, kann ich ja was dazu sagen? Also ich würde sagen, Langeweile ist eine Mischung, ne? Eine Mischung aus eben auch ein bisschen Frust dabei und das Vermissen von Spannung irgendwie. Also Stille selber, da ist eben kein Vermissen mehr dabei von irgendwas anderem, ne? Langeweile wird erlebt als, vielleicht auch als Antriebslosigkeit oder das sind so eine Mischung aus verschiedenen Sachen, die dann zusammenkommen.
Ist auch vielleicht ein bisschen Wut in der Langeweile drin, ne? Ärger.
Ja, dass es nicht anders ist, wie es ist, ja.
Und ich habe auch das Gefühl, Langeweile ist auch ein Warten auf etwas innerhalb der Zeit.
Du, Rani, ich würde auch gerne mal allgemein was zu deinem Buch zurück. Ich habe dich ja begrüßt als Autorin und mir ist das beim Reinlesen in dein Buch auch wieder aufgefallen. Ich würde sagen, eine Autorin oder jemand, der wirklich Bücher schreiben kann, da geht es nicht nur um die Aussage, sondern da ist es auch ein Genuss, das zu lesen. Also heutzutage schreiben ja viele Leute Bücher über Book on Demand und so weiter. Da hat man das Gefühl, manchmal der Inhalt ist toll, aber das ist geschrieben wie ein Schulaufsatz. Also ich weiß nicht, wenn ich deine Sachen lese, du schreibst in Prosa natürlich, aber es hat eine bestimmte Poesie oder es hat einen Rhythmus oder eine Melodie ist in den Worten, die da rüberkommen. Also ist dir das bewusst? Zweitens, machst du das irgendwie extra? Oder drittens, ist es einfach Naturtalent? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, lieber Seto, wir hatten ja, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, ein langes Interview über das Schreiben geführt, ne, damals. Und damals habe ich ja schon viel darüber gesagt, wie ich das mache. Und das war quasi der Anfang von meinem Training. Also es ist schon so, dass ich mich da selbst, und das müssen alle Schriftsteller, die müssen sich quasi selbst ausbilden, anschreiben. Es gibt keine Schule, also hier in Deutschland zumindest nicht, eine offizielle Schule, wo man schreiben lernen kann. In Amerika gibt es sowas. Aber ich weiß auch nicht, ob man das wirklich in so einer Schule lernen kann. Es ist erstmal sehr viel schönen Dank. Das hört man natürlich sehr gerne als Autorin. Aber es ist harte Arbeit gewesen. Harte Arbeit. Und auch jeder Satz, den ich schreibe, den lese ich bestimmt 100 Mal. Jeder Absatz, den lese ich 100 Mal. Bis er dann so da steht, dass ich da kein Hindernis mehr fühle, dass ich da nicht mehr, jedes Wort wird angefühlt. Also ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen. Also es ist schon auch ein sehr medialer Prozess, den ich da mache. Es ist ein medialer Prozess. Ich sitze auch öfter da und warte auf Worte. Ja. Und dann schreibe ich einen halben Satz und weiß nicht, wie der weitergeht. Aber das mache ich auch nicht immer. Ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt nur medial mitschreibt. Also, aber die mediale Arbeit geht dann auch bei den Sachen, die ich dann geschrieben habe, weiter, so dass ich halt jedes Wort gucke, stimmt das tatsächlich? Und manchmal merke ich einfach, dass es der ganze Absatz stimmt einfach nicht. Ich kriege den nicht so hin, wie der für mich stimmt. Ne? Und ich kann sein, dass ich 3 Tage an 5 Sätzen arbeite und dann am Ende feststelle, dass das inhaltlich falsch war und nicht vom Satzbau her. Ne? So, also es ist und was eines, was auch noch ausmacht, dass es so poetisch wird, ist, dass ich eben einen sehr großen Respekt habe vor, vor dem Sein der Dinge. Und ich möchte mich nicht so gerne überheben über das, was ich erlebe, also dass ich über meine Erfahrungen überheben und daraus irgendeine Theorie machen. Und deswegen gehe ich immer ganz, ganz nah, versuche ich, in Amerika nennt man das Writing the Bones, also die Knochen schreiben. Man schreibt ganz nah an dem Erleben dran. Und dadurch kriegt das sowas Spannendes auch, weil das Erleben des Lesers quasi auch anspricht. Aber es ist tatsächlich ein bisschen mein Talent, weil ich sehr tief fühlen kann. Ich kann sehr gut fühlen, stimmt das Wort, stimmt das nicht. Da habe ich mich auch total geschult, aber ich habe diese Empathie, die man dafür braucht. Aber ich habe das auch, ich habe mich da auch total ausgebildet, indem ich halt dieses erste Buch, und dann habe ich ja dieses Sommerpaar-Buch geschrieben, da habe ich ja 5 Jahre dran gearbeitet, da habe ich ganz, ganz viel auch gelernt. Also ohne diese beiden Bücher und ohne diese jahrelange Arbeit mit Text jetzt, könnte ich das gar nicht. Das ist einfach Training, so wie man ein Instrument lernt.
Und im Buch gehst du auch darauf ein, wie das mit Stille ist in Begegnung mit Tieren. Das hat mich auch sehr angesprochen. Vielleicht kannst du da was zu sagen.
Ja. Ja, ich habe ja sehr oft auch diese Retreats auch in der Natur gemacht, also im Wald gesessen viel, auf Hochständen rumgesessen, auf Baumstämmen und habe immer gemerkt, dass wie die Tierwelt halt auf jemanden reagiert, der so gar nichts macht und vor allen Dingen auch sich nicht bewegt und die kommen dann einfach, ne, und sind einfach total neugierig und irgendwie sind die für mich deswegen so wertvoll auch, ich sag, da sind die Maskottchen von Doing Nothing. Weil die mich immer im Retreat begleitet haben, so schön. Ja. Die Geckos, die dann ankommen, wenn du länger als eine halbe Stunde irgendwo still sitzt und bist in irgendeinem Bereich, wo viel Geckos sind, dann sitzen die plötzlich um dich rum, ne, und gucken dich an. Ne. Oder auch, also alle möglichen Tiere kommen vorbei. Ja, ich liebe Tiere einfach und deswegen auch. Ich habe sehr viel Respekt vor Tieren, auch deren Intuition. Also ich habe ja selbst einen Hund und ich merke, wie weise der eigentlich oft ist. Also der spürt schon vorher, ob die Straße frei ist. Und ich muss dann erst gucken, ja, habe ich oft den Eindruck. Das ist diese, die leben einfach im Jetzt, die Tiere, muss man wahrscheinlich wirklich sagen. Und haben nicht diesen Verstand dazwischen, das schreibe ich ja auch im Buch. Und insofern verdienen die unseren Respekt und meinen haben sie auf jeden Fall.
Und ich habe dich angesprochen, auch als spirituelle Wegbegleiterin, habe ich auch von deiner Webseite her oder Beschreibung über dich. Besteht deine spirituelle Wegbegleitung jetzt im Angebot von Retreats nur, in Anführungsstrichen, oder begleitest du auch einzelne Menschen dauerhaft in Einzelsession und Beratungen und wie sieht das aus?
Ja, mache ich auch. Also ich begleite Leute einzeln, mache ich sogar sehr gerne. Dann treffen wir uns entweder privat oder über Zoom und dann über Sprache halt und über Wahrnehmung. Wenn man sich persönlich trifft, ist es natürlich schöner, kann man sich gegenseitig besser wahrnehmen. Ja, mache ich. Und Retreats mache ich auch, genau.
Und in der Begleitung geht es da um Hinführung zur Stille oder geht es um Heilung oder wie würdest du das beschreiben?
Also ich arbeite sehr intuitiv in dem Moment, gucke, wie sich das anfühlt, was ich dem Menschen sagen möchte. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt so ein grundlegendes Konzept habe, worum es mir geht. Aber das Schöne, was ich halt selbst erfahren habe, ist, dass in Kontakt mit dem Leben und mit der Natur und mit dem Universum zu sein, ist eine sehr wunderbare Erfahrung. Und da versuche ich natürlich irgendwo auch weiterzugeben auf eine Art. Wenn es geht, wenn Leute offen sind dafür. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen Hinweis, wo man noch hängt, was man vielleicht sein lassen kann. Ja.
Und
jeder ist ja so, das ist ja auch so persönlich, jeder Weg. Ne? Mhm. Manche Leute kommen nur einmal und wollen nur einmal ein Gespräch und dann müssen die auch zu einem anderen Lehrer gehen. Das ist manchmal, also diese Suche, ne, ist je sehr persönlich für jeden anders und da muss jeder selber seinen Weg finden. Ich bin ja auch sehr viel rum auf Einbahnstraßen und so unterwegs gewesen und verschiedenen Lehrern gelernt und manchmal und oft auch einfach alleine gewesen. Aber oft gab es auch einfach Leute, die haben mir wirklich in dem richtigen Moment das Richtige gesagt, aber das kam nicht so oft vor mal. Ich musste vieles erringen auch. Und ich glaube, dass der spirituelle Weg auch so ist, dass man vieles alleine herausfinden muss, um es wirklich zu begreifen. Wer kann schon von jemandem was lernen, was man hört? Nicht allzu viel.
Ja, es muss einfach anstehen, dass das gelernt wird und eine Offenheit dafür da sein, ja. Und bei den Retreats, worin besteht da deine Rolle, also den äußeren Rahmen zu schaffen? So wie ich verstanden habe, sollen die Leute ja auch nicht jetzt mit Essen kochen oder sowas oder Einkaufen beschäftigt sein, sondern bei den Retreats haben die Leute sonst keine Aufgaben, nur eben nicht tun. Wie ist da deine Rolle? Also schaffst du nur den Rahmen oder bist du auch direkt Ansprechpartner, wenn irgendwas hochkommt oder so?
Also ich bin bei den Retreats meistens schon zwei, drei Tage vorher da. Und das ist auch für mich ein Teil von dem, was ich mache. Ich bereite den Ort quasi auch ein bisschen vor, geistig auch vor. Und dann ist es immer so, dass die natürlich nicht kochen müssen. Leute. Das gibt auch einen Raum, wo man dann zusammen isst, auch in Schweigen. Ist ja immer in Schweigen, diese Retreats. Und dann biete ich Einzelgespräche an für Leute, die das möchten. Vorher, vor dem Retreat, also ganz am Anfang des Retreats, am ersten Tag. und am letzten Tag können die sich dann eintragen und dann können die mit mir auch darüber sprechen, was sie erlebt haben. Und dann machen wir auch natürlich Austauschrunden, aber nicht am ersten Tag. Die ersten zwei Tage sind meist ganz komplett im Schweigen und dann am dritten Tag machen wir mittags oder so. Es ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie sich das Retreat entwickelt, auch Austauschrunden.
Und gemeinsame Sachen, wie zum Beispiel im Schweigen, aber gemeinsam spazieren gehen oder wandern oder sowas, gibt es nicht. Nee.
Nee, du lässt dich alleine treiben. Das ist auch ganz wichtig. Weil sobald du alleine bist, beginnt deine Beziehung zur Natur. Das ist irgendwie fast wie so ein physikalischer Prozess für mich. Das ist irgendwie ein Gesetz. Sobald ich alleine bin, fängt die Natur an, mit mir zu sprechen, mit mir zu kommunizieren. Das ist, als wenn ein bisschen so ein Schalter umgelegt wird. Und das ist das Wichtige, diese Verbindung zu machen. Mit dem ganz großen Raum, Natur, Kosmos, Leben. Und sobald, solange jemand neben dir geht und du spürst den, du nimmst den wahr, du hast diese ganzen Dinger laufen ab, dann ist das weg. Dann ist das derjenige, mit dem du Verbindung hast. Weißt du? Es gibt ja auch kein gemeinsames Sitzen in einem Raum. Jeder sitzt da, wo er Lust hat. Manche sitzen den ganzen Tag auf ihrem Zimmer, manche gehen in den Wald spazieren, manche setzen sich in eine Kapelle, die in der Nähe ist. Das ist auch Teil des Retreats, dass man immer guckt, wo möchte ich jetzt gerne sitzen, wo möchte ich mich jetzt gerne aufhalten, möchte ich jetzt gerne gehen oder möchte ich gerne sitzen.
Ja. Also festgelegt sind wahrscheinlich dann nur die Essenszeiten irgendwie. Ne?
Also. Ja. Mehr oder weniger, ja.
Und gibt es jetzt zwischen der Einzelberatung oder Begleitung und den Retreats noch ein Zwischending, also nicht oder irgendwie kürzere Zeiten, wo du stundenweise Nicht-Tun anbietest? Oder?
Ja, das wollte ich jetzt machen. Ich habe es jetzt erstmal per Zoom an. Ich habe es schon mal per Zoom angeboten, auch die 3 Schritte per Zoom. Mache ich nicht so gerne, aber dadurch, durch diese Corona-Krise, geht das ja oft jetzt gerade nicht anders. Aber ich habe das vor, dass ich das einmal wöchentlich zumindest für eine Stunde anbiete, über Zoom. Mhm. Also einfach nur zusammensitzen und dann auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Ja, können wir auch bei uns in Newscasten dann, wenn du die Termine hast, kannst du mir die schicken.
Genau. Ich probiere jetzt mal den Samstagmorgen. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert, aber. Ich habe jetzt mal mit dem Samstagmorgen angefangen. Mal gucken, und wenn ich dann einen sicheren Termin habe, dann können wir es vielleicht machen.
Ja. Okay, vielleicht hat Yvonne noch Fragen.
Na, also höchstens, ob dieses Aufhören, ob das Gnade ist. Es kommt ja in deinem Buch auch vor, dieses Aufhören.
In welcher Hinsicht meinst du das jetzt?
Naja, dieses Nicht-Tun, dieses Aufhören von etwas tun, das kann man ja eigentlich gar nicht machen, oder? Hm? Kommt es dann von einer anderen Instanz, oder?
Also Gnade ist natürlich immer im Spiel, auf dem spirituellen Weg. Also ich glaube schon, dass man das machen kann. Man kann schon aufhören. Und manchmal geht es einfach von alleine. Und dann hört einfach was von alleine auf. Dann hat man es nicht gemacht. Das ist dann vielleicht Gnade. Ja. Gnade kann ja viele Gesichter haben. Und vieles, was wir denken, was wir machen, ist ja eigentlich nur Gnade. Ne? Aber ich glaube schon, dass man auch aufhören kann. Man kann dann was sein lassen. Diese Entscheidung treffen, sein zu lassen. Das ist auch schon eine wichtige Entscheidung. Da gibt es auch jemand, der die trifft. Es gibt ja auch jemand, der sagt, okay, ich mache jetzt wirklich eine Weile nichts.
Oder könnte man vielleicht auch sagen, dass Gnade eigentlich das ganze Leben ist, also dass wir auch hier sind und mit allen. Weil sonst kriegt das so einen riesigen Charakter irgendwie, oder so? Oder ist es das auch?
Also, was ist deine Erfahrung von Gnade, würde ich mal sagen? Wo hast du Gnade erfahren? Ich glaube, wir wissen das schon ganz genau selber, wann was Gnade ist und wann nicht.
Ja. Dass vielleicht ein Stück weit auch diese ganzen Verbesserungsversuche nicht mehr so wichtig sind. Oder
ganz genau. Die ganze Anstrengung fällt weg von den Verbesserungsversuchen.
Okay, danke.
Und das ist super. Das ist wirklich super. Schon sehr viel gewonnen.
Also muss das Leben eigentlich gar nicht verbessert werden?
Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Jeder Moment ist in sich total verzaubert auf eine Art, würde ich sagen. Nur wir sehen es halt nicht, wir sehen halt nicht das Gold hinter der Fassade. Wir sehen das Glück nicht hinter der Fassade des Unglücks. Aber das ist, es liegt hinter allem das Glück. Und ist in jedem Moment, absolut jeden Moment. Da braucht man keinen Zweifel haben. Man braucht nicht sich auf irgendeinen Weg zu begeben, um diesen Moment zu verbessern. Das ist echt gut zu wissen. Ich habe lange gebraucht, bis ich da sicher war. Lange. Ich habe lange gedacht, ich muss was verändern. Und vielleicht muss sich jeder selbst mit dieser Frage lange rumschlagen, weil es ist, ich weiß nicht, ob man das jemand sagen kann. Und der glaubt es dann und ist dann überzeugt. Also diese Überzeugung muss man irgendwie gewinnen aus der Erfahrung. Glaube ich, weiß es nicht. Für mich war es auf jeden Fall ein Prozess auch.
Ja, danke.
Vielleicht kannst du dein Buch nochmal das Cover zeigen, damit die Leute es mal gesehen haben. Ab wann ist es bestellbar, Doing Nothing?
Offiziell ab 20. August gibt es das im Buchhandel. Und bei mir kann man es aber jetzt schon nächsten Monat bestellen. Ich habe so ein Kontingent gekriegt, das kriege ich ein bisschen früher. Aber es ist auch nur eine gewisse Anzahl, die ich da bestellt habe.
Die du dann verschicken kannst quasi.
Mhm.
Ja.
Das ist das, glaube ich, zweite Kapitel, das heißt das Lied des Nichttuns. Ein Ausschnitt daraus ist: Die Natur der Langeweile ist transformativ und interessant. Die Begegnung mit dem Nichts ist transformativ und interessant. Eine Schmetterlingsraupe in ihrem Kokon kann sich nicht vorzeitig befreien. Sie muss zulassen, sich langsam zu verwandeln. Alles, was sie braucht, ist Zeit. Alles, was sie tun muss, ist, es geschehen zu lassen. So ist es auch mit dem Nichttun. Es verwandelt ohne eigenes Zutun. Ähnlich wie bei einer Pilgerreise geht es nicht darum, so schnell wie möglich anzukommen. Vielmehr geht es um jeden Schritt, jeden Blick, jede Geste. Es geht um Gerüche, Geräusche und Begegnungen. Mit den Schmetterlingen, mit den Steinen, den Sternen, mit den nackten Wänden und dem Nichts. Es geht darum, sich zu verlangsamen und zu öffnen. Das ist jetzt noch ein kleiner aus dem Kapitel Fühlen. Wie ist es gerade für mich? Wie fühle ich mich? Alle Unzulänglichkeiten, alle Sorgen und Ängste, all das, was du vielleicht lieber vor dir selbst und anderen verbirgst, darf jetzt sein. Wenn etwas nicht perfekt genug erscheint, in Ordnung. Wenn etwas zu stark oder zu gering erscheint, in Ordnung. Falls etwas peinlich oder unangenehm ist, dann ist das jetzt so. Nichts braucht verändert zu werden. Nichts braucht sich zu verstecken. Alles ist aufgerufen, in seiner eigenen Natur zu verbleiben. Wie die Sonne ihr Licht auf Dinge scheinen lässt, ohne zu verurteilen, lass deine liebevolle Aufmerksamkeit in dich selbst hineinscheinen und fühle, wie es ist für dich, jetzt, in diesem Raum, an diesem Tag, in diesem Moment, in diesem Körper zu sein. Manchmal dauert es eine Weile, bis alles begrüßt und angenommen wurde. Auch kann es vorkommen, dass einzelne Gefühle eine extra sanfte Einladung brauchen. Die Sonne beleuchtet nur das, was sich ihr zwanglos exponiert. In gleicher Weise dringe nicht tiefer ein in das, was ich dir zeigen möchte. Drehe und wende nichts herum, mache nichts größer, als es ist, suche nicht nach Ursachen und Erklärungen. Dies ist keine Zeit, therapeutisch mit dir zu arbeiten. Es ist die Zeit der Weisheit, die dich dazu einlädt, komplett unperfekt zu sein. Vollkommen unvollkommen in der Soheit.
Okay.
Ja, ich bedanke mich sehr. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Sehr schöne Fragen. Dankeschön.
Ja, danke dir auch.